Es war der 9. November 1989. Wir hatten vor kurzem unsere erste Stelle angetreten in einer Kirchengemeinde in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Es war ein Donnerstagabend und wie immer am zweiten Donnerstag im Monat hatten wir einen Lobpreisgottesdienst in der schönen Kirche in unserem Stadtteil. Und als der Segen gesprochen war, machte ich mich schnell auf den Weg nach Hause, weil ich war müde. Meine Beine waren schwer, ich war im vierten Monat schwanger und ich sehnte mich nur nach einem, nämlich meinem Sofa und dann möglichst schnell auch mein Bett. Ich ließ mich also aufs Sofa fallen und schaltete den Fernseher ein. Heute-Journal, das wollte ich noch mal kurz gucken. Im Nachrichtenband unten am Bildschirm läuft der Text: Öffnung der Grenze, DDR sucht neue Wege. Und als erstes ein Einspieler aus der Aktuellen Stunde, das war damals die Nachrichtensendung des DDR-Fernsehens. Und dort sagte jemand, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Satz, den ihr sicherlich auch schon oft gehört habt. Mehrere tausend Ost-Berliner waren ab 21 Uhr zu den Grenzübergängen gezogen und sie verlangten die sofortige Öffnung. Um 8:45 wurden die ersten Ostberliner nach Westberlin durchgelassen. Und danach gab es dramatische Stunden. Am Grenzübergang Bornholmer Straße versammelten sich immer mehr Menschen und das Fernsehen berichtete live. Ich saß mit offenem Mund auf dem Sofa. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Und nachdem ich eine Weile die Berichterstattung verfolgt hatte, zog ich mir wieder die Schuhe an und rannte zurück zur Kirche. Daniel, der war dabei aufzuräumen, packte gerade seine Gitarre ein und ich erzählte ihm, was ich gerade gesehen hatte im Fernsehen und was ich gehört hatte. Und wir hasteten zurück zu unserer Wohnung und verfolgten weiter wie gebannt die Nachrichten. Der Mauerfall dominierte alles an diesem Abend. Über diesen Grenzübergang gelangten zwischen 11:30 und 11:45 schätzungsweise 20.000 Menschen nach West-Berlin. Und es gab Freibier in den Berliner Kneipen und wildfremde Menschen lagen sich am Kurfürstendamm in den Armen. An Schlaf war für uns an diesem Abend nicht zu denken. Und irgendwann sagte mein Mann zu mir, komm, wir setzen uns ins Auto, wir fahren hin. Da müssen wir dabei sein. 4-5 Stunden nach Berlin, zum Frühstück sind wir da. Aber ich habe Nein gesagt. Wir sind nicht gefahren. Wir waren nicht dabei. Ich habe dieses historische Ereignis nicht live erlebt, obwohl ich es gekonnt hätte. Ja, ich habe die Begeisterung der Massen nicht an meinem Körper gespürt. Ich habe es verpasst und ich war nicht dabei an diesem 9. und 10. November 89. Es gibt wirklich nur wenige Dinge in meinem Leben, die ich bereue, als wie diese Zögerlichkeit in dieser Nacht. Wir hätten tatsächlich dabei sein können. Genauso habe ich vor gut 10 Jahren nochmal die berührende Rede des Trauzeugen bei der Hochzeitsfeier von meinem Sohn verpasst, weil ich kurz nach Hause gefahren war, um meine hochhackigen Schuhe gegen bequeme Sneaker zu tauschen. Und als ich zurückkam zur Hochzeitslocation, da hatten alle Tränen der Rührung in den Augen und waren völlig berührt und ich hatte es verpasst. Ich war nicht zur richtigen Zeit am Ort des Geschehens gewesen. Zu dumm auch. Und genauso muss es wohl auch dem Jünger Thomas ergangen sein. Am Ostersonntagabend, als Jesus erschien unter seinen Jüngern, war er nicht da. Er hat es verpasst. Er hat diesen unglaublichen Moment verpasst. Und jetzt lesen wir, wie es weitergeht. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen und mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander und diesmal war Thomas bei ihnen. Und wieder waren die Türen verschlossen. Und da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus hat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Zeichen getan. Sie sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Wenn ihr das glaubt, habt ihr das wahre Leben durch ihn. Es geht in diesem Text um Glauben. Glauben oder nicht glauben. Ob wir nun vorher etwas gesehen haben oder nicht. Also um Glaubensgründe oder deren Fehlen, um Überzeugungen und Zweifel. Wie wächst eigentlich Glaube in uns? Und wie kann uns der Glaube in schweren Zeiten durchtragen? Wie kann er uns in unserem Dienst für Jesus stärken? Und wie können wir dazu beitragen, dass andere zum Glauben kommen? Um all diese Fragen geht es in dieser Geschichte. Der Thomas, der brauchte Glaubensgründe. Er sagte, wenn ich nichts sehe, glaube ich nicht. Und Jesus sagt daraufhin, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Selig sind, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Oder verkürzt, wie es manche von euch wahrscheinlich noch so aus der Luther-Übersetzung im Ohr haben, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aber Jesus hat für Thomas mehr als nur eine Ermutigung zum Glauben. Jesus gibt Thomas genau die Zeichen, die dieser will und braucht. Und Jesus hilft ihm, dass er glauben kann. Und genau das Gleiche tut auch Johannes, der dieses Evangelium schreibt. Wir sind ganz am Ende vom Johannesevangelium. Eigentlich ist es schon das Ende vom Johannesevangelium. Da gibt es dann noch ein Kapitel hinterher, was später dazugefügt wurde. Eigentlich beendet Johannes das Kapitel oder sein ganzes Evangelium schon in Kapitel 20. Und Johannes schreibt sogar ein ganzes Buch voller Zeichen und kommentiert dann, das habe ich alles aufgeschrieben, alles, was Jesus getan hat, damit ihr glaubt. Das sagt er seinen Empfängern von seinem Evangelium, für die er das schreibt, und das sagt er auch uns. Ich habe diese Zeichen aufgeschrieben, damit ihr glauben könnt. In allen Evangelien werden die Zeichen und Wunder, die Jesus tat, als Beleg für seine Vollmacht verstanden. Und in diesen Zeichen zeigt sich auch sein Herz, sein Mitgefühl für die Menschen. Diese Zeichen waren Hinweise darauf, dass das Reich Gottes, von dem Jesus sprach, dass das wirklich angefangen hatte. Schauen wir uns also die Beziehung zwischen diesen Zeichen und Glauben etwas näher an. Sollen wir mit oder ohne Zeichen glauben? Ist es irgendwie besser, wenn wir glauben, ohne dass wir vorher irgendwas gesehen haben? Oder reicht es, wenn wir sehen und dann glauben? Und was heißt das für uns zu sehen, also einen Beleg zu haben, eine Art Beweis zu haben, dass etwas stimmt? Was macht es denn möglich zu glauben? Und vor allem, wer kann glauben, auch wenn er oder sie noch nicht irgendetwas gesehen hat? Ich muss ja gestehen, ich habe Mitleid mit diesem Thomas. Ich möchte ihn sogar verteidigen. Armer Thomas, schaut ihn an. Wer die Kirchengeschichte kennt, der weiß, dass dieser Thomas auch mit dem Spitznamen Thomas der Zweifler oder auch der ungläubige Thomas benannt wurde. Also mit dem will sich doch keiner identifizieren, oder? Es ist ja geradezu sprichwörtlich geworden. Du ungläubiger Thomas, das sagen wir zu jemandem, der ganz schwer zu überzeugen ist. Thomas wurde irgendwie zum Prototypen des Zweiflers. Durch diese Geschichte wurde er als der Thomas, der nicht glaubte, verewigt. Alles andere über ihn wird zu leicht vergessen. Er glaubte nicht, daran erinnern wir uns. Aber wir vergessen zu leicht, dass dieser Mann Thomas schon im ersten Jahrhundert das Land Indien evangelisierte. Das behauptet zumindest die altkirchliche Überlieferung. Naja, vielleicht glauben wir diesen alten Berichten nicht. Diese alten Legenden müssen ja falsch sein. Ein Zweifler, wie kann der denn erfolgreich evangelisieren? Aber dabei erkennen wir nicht, dass Thomas vielleicht der mutigste von den Jüngern war. An jenem ersten Ostersonntagabend zumindest. Die anderen hatten sich aus Angst hinter verschlossenen Türen versteckt. Sie hatten abgeschlossen. Nur Thomas war nicht dabei. Warum? Vermutlich, weil er weniger Angst hatte. Vielleicht, weil nur er den Mut hatte, dieses Versteck zu verlassen, um vielleicht etwas zu holen oder zu erledigen, Essen zu besorgen zum Beispiel. Wir vergessen oder übersehen auch, dass es im Text der Thomas war, der das allererste, allerüberzeugendste Glaubensbekenntnis aussprach, was je aus diesem Jüngerkreis kam. Er sagt nämlich zu Jesus: Mein Herr und mein Gott. Damit erkennt der Thomas nicht nur an, wer Jesus ist, sondern er bestätigt auch seine Bereitschaft, Jesus als seinen eigenen Herrn anzuerkennen. Und er nennt ihn sogar Gott. Auch das bemerken wir manchmal nicht. Und wir vergessen auch, dass auch alle anderen Jünger genau dasselbe wie Thomas brauchten, nämlich Glaubensgründe. Sichtbare, greifbare Gründe zu glauben. So ging Jesus nämlich auf sie zu an diesem ersten Sonntag, wie Daniel gerade vorgelesen hat. Er zeigte sich ihnen, er sagt: Guckt, ich bin's tatsächlich. Switchen wir also eine Woche vorher nochmal zurück. An jenem ersten Ostersonntagabend, da kam Jesus in die Mitte des versammelten Jüngerkreises, und zwar durch verschlossene Türen. Ja, also Jesus muss einen völlig verwandelten Körper gehabt haben. Und wie reagieren die Jünger darauf? Erstmal gar nicht. Es wird zumindest keine Reaktion berichtet, obwohl Jesus ja schon sichtbar und leibhaftig im Raum stand. Friede sei mit euch, sagt Jesus. Immer noch keine Reaktion. Und dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seiten. Und erst da freuen sie sich. Und erst dann, so nehmen wir an, erkannten sie Jesus, glaubten, dass er tatsächlich auferstanden war. Auch die anderen Jünger brauchten Zeichen. Sie brauchten Glaubensgründe, Beweismaterial, Hilfen, um überzeugt zu sein. Keiner der anderen Jünger hatte an die Auferstehung geglaubt, ohne vorher sichtbare Zeichen gehabt zu haben. Auch sie mussten sehen, bevor sie glauben konnten. Das vergessen wir zu schnell. Wir erinnern uns nur daran, dass der Thomas zweifelte. Der musste ja zuerst was sehen, also böser Thomas. Aber Jesus wusste genau, dass alle Jünger Glaubensgründe brauchen. Und deswegen kam er auch mit so vielen Zeichen. Und zwar viel, viel mehr, als in den Evangelien berichtet werden. So sagt uns das Johannes. Ich konnte das gar nicht alles aufschreiben, was Jesus alles getan hat. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. So beschließt er das Evangelium. Und dann schrieb Johannes, der ja auch dabei war, der diese Zeichen auch sah und der auch in der Gruppe war, der sich hinter den verschlossenen Türen versteckt hielt und erst dann glaubte, als Jesus noch einmal ein Zeichen angeboten hat. Wir sind kein bisschen anders als die Jünger damals, behaupte ich mal. In der jubelnden Menge können wir vielleicht glauben. Aber wie schwierig ist es manchmal zu glauben, wenn wir allein sind oder voller Angst oder wenn wir in Situationen verwickelt sind, die irgendwie ausweglos scheinen. Ist es so schlimm, wenn wir dann auch sehen wollen, wenn wir dann auch Glaubensgründe wollen? Ist es schlimm, wenn wir es schwierig finden zu glauben? Ich denke, wir sind zu hart mit Thomas. Wir vergessen seinen Mut, wir vergessen sein Glaubensbekenntnis und wir vergessen, dass es normal war. Wir erinnern uns nur daran, dass er zuerst sehen wollte und nennen ihn dann den zweifelnden Thomas. Und damit tun wir ihm Unrecht. Und wir tun auch uns selbst und einander oft Unrecht, wenn wir in ähnlichen Situationen sind wie Thomas damals und wenn wir denken oder sogar sagen, wenn ich nichts sehe, wenn ich nichts spüre, wenn ich nicht die Erfahrung mache, dann kann ich einfach nicht glauben. Ich kann es nicht. Und wir hören dann, wie Jesus zu Thomas sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und dann wollen wir uns für unseren Unglauben verteidigen oder wir leben mit schlechtem Gewissen wegen unserem Unglauben oder wir verstecken unseren Unglauben. Wir tun so, als ob wir überzeugt sind. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wie können wir glaubende Menschen sein und doch mit der Tatsache zurechtkommen, dass unser Glaube einfach nicht immer der stärkste ist? Ich habe da einen Vorschlag und ich meine das ganz ernst, obwohl das überraschend klingt. Ich glaube, wir sollten Thomas rehabilitieren. Wir könnten diesen Text vielleicht ganz anders verstehen. Und ich glaube, dass Jesus Thomas nicht tadelt. Ich meine, dass Jesus gar nicht von ihm erwartete, dass er ohne Glaubensgründe glauben sollte. Wenn wir diesen Text auslegen, dann machen wir nämlich zu leicht zwei Fehler. Und wir tun dem armen Thomas und damit auch uns selbst gerne mal Unrecht. Erstens. Als erstes machen wir den Fehler, dass wir diesen Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, folgendermaßen verstehen. Nämlich, selig sind, die nicht sehen, die nicht hören, die nicht lesen, die nicht spüren, die gar nichts tun, die gar nichts erleben und trotzdem glauben. Das ist dann der echte Glaube. So als ob der Glaube irgendwie in der Luft schwebt und nie in der Realität Wurzeln schlagen würde. Dass Jesus grundlosen, einen in der Luft schwebenden, nicht auf einer Basis aufgebauten Glauben verlangt, das finden wir nirgends in den Evangelien und in diesem Text am allerwenigsten. Jesus hat seinen Jüngern zahlreiche Zeichen gegeben. Warum? Damit sie glauben konnten. Am Ostersonntag zeigt er ihnen seine Hände. Warum? Damit sie an ihn glauben, damit sie die Auferstehung erfassen können. Und er zeigt auch Thomas seine Hände. Warum? Damit er glauben kann. Und Johannes schreibt das Evangelium, in dem er von den vielen Zeichen berichtet. Und warum tut er das? Damit wir glauben können. Glaubensgründe gibt es ganz viele. Und immer wieder bietet Gott uns Glaubensgründe an. Als Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, da meinte er wohl kaum, ihr sollt einfach so ohne Gründe glauben. Was meint Jesus denn dann? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wie gut für die, die sich auch von den Erfahrungen anderer überzeugen lassen, ohne dass sie immer genau selber die eigenen Erfahrungen machen mussten. Selig sind zum Beispiel die, die davon lesen und hören können, was Jesus alles tat und glauben können, ohne zu verlangen, dass sie das selbst auch alles erleben mussten. Letztendlich bedeutet Jesu Wort nicht, dass wir ohne Gründe glauben müssen. Es bedeutet vielmehr, dass wir auch in den glaubwürdig berichteten Erfahrungen von anderen Christen gute Gründe finden können, selber zu glauben. Und es bedeutet auch, dass wir einer glaubwürdig überlieferten Tradition in glaubwürdigen Augenzeugen und Autoren der biblischen Texte Gründe finden können, zu glauben. Jesus wollte also nicht sagen, selig sind die grundlos Glaubenden. Er wollte sagen, selig sind die, die zu einer Gemeinschaft gehören, wo glaubwürdige Zeugen Gründe liefern, damit wir einander helfen können zu glauben. Auch wenn ich selber nicht am 10. November 89 in Berlin war, gibt es sehr glaubwürdige Berichte darüber, dass die Mauer gefallen ist und dass die Menschen sich einander an diesem Abend fröhlich in den Armen lagen. Eine zweite Missinterpretation, die passieren kann. Wir beginnen leicht einen zweiten Fehler, indem wir dieses Wort von Jesus, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, umdrehen, als ob das bedeuten würde, schlecht sind diejenigen, die nicht glauben können, wenn sie nicht gesehen haben. Und wir tun das fast unbewusst, als ob diese Sätze gleichbedeutend werden. Und so meinen wir, dass Jesus den Thomas tadelt. Und dass er auch uns tadelt, wenn wir nicht glauben können. Und ich glaube, das tut Jesus in dieser Geschichte nicht. Er schimpft den Thomas nicht. Er sagt zwar, sei nicht ungläubig, sei gläubig, aber ist das Tadeln? Wenn das Tadeln ist, dann ist es auch Tadeln, wenn man einem Verhungernden Brot anbietet und wenn man ihm dann sagt, sei nicht mehr am Verhungern, iss. Damit ist dieser Satz zu vergleichen. Er gab Thomas einfach das, was er brauchte, nämlich gute Gründe, glauben zu können. Aber warum brauchte Thomas noch Glaubensgründe? Hatte Jesus diese nicht schon den anderen Jüngern gegeben? Und ich glaube, mit dieser Frage kommen wir zum eigentlichen Punkt. Jetzt sehen wir, was hier abläuft. Wenn Jesus jemanden tadelt, dann ist das eher ein stillschweigender Tadel der anderen Jünger. Warum konnte Thomas nicht glauben? War das Zeugnis der anderen Jünger so wenig überzeugend? Warum musste Thomas alles nochmal selbst erleben, was sie schon erlebt hatten? Konnten die anderen ihm denn nicht überzeugend sagen und vermitteln, wir sind dem Auferstandenen begegnet, Jesus lebt? In unserem Text, da sind die Jünger eine Woche nach Ostern wieder zusammen. Diesmal ist Thomas auch an Ort und Stelle. Und die anderen behaupten, Jesus schon eine Woche vorher gesehen zu haben. Sie erzählen ihm, dass er sie mit dem Wort ermutigt hat, Friede sei mit euch, dass er sie angehaucht hat und dass er ihnen die Hände und seine Seite gezeigt hat, das behaupten sie. Es muss der Herr gewesen sein, jetzt auferstanden. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Wenn du jetzt Thomas gewesen wärst, was hättest du gefragt? Also ich hätte gefragt, warum seid ihr dann noch hier? Warum seid ihr denn noch hier hinter verschlossenen Türen? Weil ihr Angst habt vor der Bevölkerung, die Jesus ans Kreuz gebracht hat? Warum verkündigt ihr diese gute Nachricht denn nicht? Ihr hockt hier immer noch eine ganze Woche. Wenn Thomas nur nicht glauben konnte, dann vielleicht gar nicht, weil er nicht fähig oder bereit dazu war, sondern weil die anderen so unglaubwürdig waren. Also wollen wir dem Thomas schimpfen oder wollen wir eher mit ihm fühlen? Wenn du Thomas gewesen wärst, hättest du geglaubt? Hättest du einem Bericht geglaubt, der lebensverändernd sein sollte, während sich das Leben der Boten überhaupt nicht verändert hat? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt nicht, schlecht sind die, die nicht glauben können, wenn sie nicht gesehen haben. Es heißt vielmehr Folgendes. Selig sind diejenigen, die in engster Beziehung mit anderen leben, deren Erfahrungen mit dem Auferstandenen so lebensverändernd ist, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, dass der Glaube ansteckend ist, dass jeder, ohne selbst sehen zu müssen, Gründe finden kann zum Glauben. Es geht also in erster Linie gar nicht um die Glaubensfähigkeit von Thomas, sondern um die Glaubwürdigkeit der anderen. Jesus tadelt Thomas nicht. Und Jesus tadelt auch uns nicht, wenn wir meinen, noch keinen Grund bekommen zu haben, zu glauben. Er tadelt höchstens diejenigen, die große Erfahrungen mit Gott gemacht haben und dann schweigen. Oder diejenigen, die große Erfahrungen mit Gott gemacht haben und dann mit großer Begeisterung davon berichten, aber die ihr Leben nicht von Gott verändern lassen. Er tadelt höchstens diejenigen, die von großem Glauben berichten, aber unglaubwürdig bleiben. Also ich glaube, wir haben dem Thomas Unrecht getan, wenn wir ihn an den Rand des Jüngerkreises gedrängt haben und ihn den zweifelnden Thomas nannten. Vielleicht haben wir auch denjenigen unter uns Unrecht getan, die in Schwierigkeiten leben und die glauben wollen, aber nicht können, weil unser Zeugnis manchmal zu leise ist und zu unglaubwürdig bleibt. Jesus ruft uns alle auf, das zu sagen und anderen vorzuleben, was wir erfahren haben, damit auch andere glauben können. Und ein andermal, da brauchen wir das lebendige Zeugnis von den anderen, wo wir manchmal sehen dürfen und manchmal nicht. So begleiten wir einander und helfen uns gegenseitig auf diesem Weg. Johannes hatte sehr viele Erfahrungen mit Jesus gemacht. Johannes, der Autor vom Johannesevangelium. Und jetzt erwartet er am Ende seines Evangeliums tatsächlich auch, dass die Leute seinem Zeugnis glauben. Alles, was er aufgeschrieben hat. Dass er tatsächlich ein glaubwürdiger Zeuge ist. Und Petrus berichtet jahrelang, dass er den Auferstandenen gesehen hat. Und Paulus tat es und Philippus und Jakobus und Thomas. Und sie erwarteten tatsächlich, dass andere, die nicht dabei waren, ihrem Zeugnis glaubten. War das realistisch? Doch, es passierte tatsächlich. Sie wurden zum glaubwürdigen Zeugen. Und viele fanden durch ihr glaubwürdiges Zeugnis ausreichend Gründe, um selber glauben zu können. Ich fasse zusammen. Wenn wir unsere Erfahrungen bezeugen, dann lass uns doch an drei Dinge denken. Das erste ist, es ist unsere Aufgabe, glaubwürdig zu bezeugen. Es ist nicht unsere Aufgabe, übrigens zu überzeugen, andere zu überzeugen, Jesus nachzufolgen. Das überlassen wir Gott. Es ist einfach wie bei einer Gerichtsverhandlung. Wir sind Zeugen. Wir berichten einfach, was wir gehört und gesehen haben und was wir erlebt haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu überzeugen. Der Rechtsanwalt, der Beistand, so nennt die Bibel ihn, der hat diese Aufgabe, der Heilige Geist. Er liefert dann das Beweismaterial. Er nutzt uns auch dafür. Und wir dürfen die Erfahrung machen, dass dieser Beistand, der Heilige Geist, uns auch gebrauchen kann, um anderen Menschen zu helfen, Jesus nachzufolgen, zum Glauben zu finden oder auch ihnen in ihrem Glaubensleben hilfreich zur Seite zu stehen. Und wenn andere noch nicht glauben können, dann lass uns sie nicht innerlich tadeln, sondern versuchen, noch glaubwürdiger zu leben. Und das Zweite, ich denke, darauf sollten wir achten. Zweitens, ein verändertes Leben spricht viel lauter als begeistertes Reden. Wenn wir dem Auferstandenen begegnet sind, dann werden auch andere dem Auferstandenen begegnen. Nicht in unserer Argumentation, sondern in uns und unter uns. Und sie werden beobachten, wie Jesus in unserem Leben einen Unterschied macht und werden wissen wollen, wie das geschah. Und sie werden auch uns als christliche Gemeinde beobachten und merken, dass hier etwas Besonderes ist. Jesus ist gegenwärtig. Menschen stehen einander zur Seite. Menschen lernen zu dienen. Menschen lernen zu geben. Menschen lernen selbstlos zu leben. Und der Heilige Geist wird ein Verlangen in ihnen wecken, mehr hinzuschauen und Fragen zu stellen. Weil nicht unsere stichhaltige Logik wird den Ausschlag geben, sondern die Qualität unseres Lebens mit Gott. Und ein drittes. Ein verändertes Leben ganz ohne ein Wort der Erklärung ist auch zu wenig. Wenn andere sehen, wenn sie unsere Hilfe empfangen, wenn sie unsere Gemeinschaft bestaunen, dann werden sie auch Fragen stellen. Warum tust du das? Und wir sind herausgefordert, Antwort zu geben. Wir sind aufgefordert, Zeugen zu sein. Auch mit unseren Worten zum Beispiel zu sagen, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe Gottes Hilfe erfahren. Oder in meinen Schwierigkeiten ist Jesus dabei. Deshalb kann ich froh und glücklich sein, trotz meiner Schwierigkeiten, weil ich Jesus in mir habe. Wenn wir das füreinander tun können, dann schenken wir einander immer wieder Gründe zu glauben. Und wenn wir das als christliche Gemeinde tun, dann schenken wir auch der Welt Gründe zu glauben. Und dann wird Jesus immer wieder durch verschlossene Türen treten und sagen, Friede sei mit euch. Mich berührt diese Skulptur von Ernst Barlach, die uns die ganzen Folien hindurch begleitet hat. Jesus und Thomas sind das. Und Thomas, der hängt sich wie ein Ertrinkender oder wie jemand, der kurz vor der Ohnmacht ist, an Jesus. Und Jesus, der umfasst seinen Oberkörper. Er greift ihm unter die Arme. Und Jesus ist dabei aufrecht und stark. Und Johannes gibt uns in den letzten Sätzen des Kapitels die Erklärung dafür. Beim Glauben geht es nicht nur darum, etwas für wahr zu halten, sondern es geht darum, das wahre Leben zu haben. Alles wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Wenn ihr das glaubt, habt ihr das wahre Leben durch ihn. Durch den Glauben an den Auferstandenen bekommen wir eine neue Qualität von Leben geschenkt. Ein Leben in Gemeinschaft mit Jesus und in Abhängigkeit von ihm. Stell dir doch mal vor, du bist dieser Thomas und hängst dich so an Jesus. Das ist Glauben. Das Ziel ist nicht, irgendetwas für wahr zu halten, sondern das wahre Leben zu haben durch ihn, Jesus, den Messias. Gerettet werden wir nicht durch den Akt des Glaubens, sondern durch den Inhalt des Glaubens, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Und von der Größe unseres Glaubens ist nie das Handeln von Gott abhängig. Wir spüren das mal mehr und mal weniger. Wir glauben das mal fester und mal mit Fragezeichen. Aber davon hängt die Tatsache nicht ab, dass wir ein wahres Leben bekommen haben. Das ist ein Geschenk Gottes, was in Ewigkeit Bestand hat. Ich darf dich bitten, nach vorne zu kommen. Mich berührt das, dass Jesus Thomas genau das gibt, was er braucht. Und das will Jesus auch für dich tun. Egal an welchem Punkt auf dem Weg des Glaubens du gerade bist, ob du noch ganz am Anfang bist und dich fragst, gibt's Gott überhaupt? Oder ob du Jesus schon länger nachfolgst und da Müdigkeit hineingekommen ist oder Zweifel sich breit gemacht haben oder Unsicherheiten oder die Warum-Frage. Jesus kann dir begegnen an dem Punkt, an dem du jetzt gerade stehst. So möchte ich dich einladen, in ein paar Minuten der Stille, die wir haben, dich selber Jesus hinzuhalten und dir vorzustellen, wie du, wie Thomas an dieser Stadt, in dieser Statue, sich an Jesus zu hängen. Gib mir das, was ich jetzt brauche. Das Zeichen, was ich jetzt brauche. Bitte gib mir das, bitte zeig mir das. Und so wird Jesus dir begegnen. Herr, manchmal ist es nicht leicht zu glauben. Wir sind verwirrt durch die vielen Stimmen in unserer Zeit. Und manchmal denken wir auch, wäre ich doch nur dabei gewesen, hätte ich dich doch nur leibhaftig gesehen. Danke für alle Zeichen deiner Gegenwart und Zuwendung. Und danke für die leise Stimme deines Geistes in unserem Herzen. Danke für alle Momente, in denen deine überwältigende Gegenwart stark war. Und danke auch für dein Eingreifen in der Geschichte, dass du immer wieder durch Menschen und Umstände gewirkt hast und uns deine Gnade und Zuwendung gegeben hast. Danke auch für die Gemeinschaften, in denen wir leben und die unseren Glauben stärken. Danke für das Miteinander in Hauskreisen und in Gottesdiensten. Danke für die Stärkung, die wir empfangen, wenn andere für uns und mit uns beten. Und danke für das Geschenk des Heiligen Geistes, der in uns lebt und unser Vertrauen in dich stärkt und der uns belebt und der uns mit Freude erfüllt. Und so beten wir heute: Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht vertreibt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruhe, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen.